Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch wie sonst kann ich heute einen ganz besonders spannenden Gast begrüßen, jedenfalls aus meiner Sicht. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast, Tim Bibitol.
Hallo Laura.
Hi, schön, dass du da bist. Ich sage das heute nicht das erste Mal, aber ich glaube, vielleicht der eine oder andere Zuhörer denkt so, Mensch, Laura, das kennen wir jetzt schon. Aber ich stelle dich jetzt vor für die paar wenigen, die nicht wissen, wer du bist. Ich bin immer geneigt, dann zu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann doch gar nicht sein. Aber dann denke ich mir, wir haben auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganz frisch im Datenschutz starten, was ich total toll finde. Und manchmal bin ich davon ganz schön weit weg und kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das so eigentlich ist, wenn ich so vor vielleicht 3 Wochen angefangen habe, das erste Mal darüber zu lesen, was eigentlich ein AVV ist. Also für all diejenigen ein paar einführende Worte zu dir und vielleicht ja für den einen oder anderen, der das vielleicht über dich noch nicht wusste. Also Tim ist einer aus meiner Sicht profiliertesten Anwälte im Daten-, Cyber- und Technologierecht in Deutschland. Er berät deutsche, aber auch internationale Unternehmen zu doch sehr komplexen Fragen rund um den Datenschutz, aber auch künstliche Intelligenz und digitale Wirtschaftsmodelle. Und ich gehe davon aus, noch ganz viele andere Dinge. Kannst du ja gleich auch gerne noch ein bisschen erzählen. Und du vertrittst sie auch wegweisend. Bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Jeder, der dir folgt auf LinkedIn, sieht überwiegend wunderbare Fotos von dir aus dem Zug, wenn du mal wieder unterwegs bist, irgendwohin im Namen des Datenschutzes. Seit vielen Jahren wirst du von eigentlich allen führenden juristischen Publikationen empfohlen, insbesondere auch im Datenschutzrecht. Außerdem wirst du regelmäßig vom Deutschen Bundestag auch als Sachverständiger zu Datenschutzthemen eben einberufen. Ich hoffe, das ist die richtige Formulierung. Und du leitest auch, ich hoffe, ich sage das richtig, das globale Data Privacy Committee von der Kanzlei, für die du tätig bist. Und du lehrst auch, also hast einen Lehrauftrag an der Goethe-Universität in Frankfurt, auch deine Alma Mater, wenn ich das richtig weiß. Und aus meiner ganz persönlichen Sicht verbindest du vor allen Dingen eben auch ja, technische Expertise mit sehr kreativen praxisnahen Beratungsansätzen. Und an vielen Stellen habe ich jedenfalls gehört, hast du auch den Ruf eben, also auch einen ganz komplexen, ich sag mal auch so rechtlich ja, wirren Paragraphen-Dschungel-Situationen eben Lösungen zu finden, die praxisnah und geschäftsorientiert sind und für die Leute zugänglich. Und ich bin sehr, sehr happy, dass du heute im Podcast bist und ich hoffe, dass du uns so ein bisschen durch den Dschungel von Datenschutz-Litigation führst. Das war so ein bisschen meine Hoffnung.
Vielen Dank, das mache ich gern.
Ich habe also keinen Quatsch erzählt.
Es klang sehr positiv und ist sehr nett dargestellt und insofern will ich mich gar nicht beschweren.
Okay, dann nehmen wir das einfach so. Also wenn ich sage, die meisten müssten eigentlich schon mal von dir gehört haben oder was von dir gelesen haben, dann hat das primär damit zu tun, dass du eben im Bereich ja, Datenschutz-Litigation als weiter Bereich einfach immer wieder in Erscheinung trittst. Also gerade auch in den letzten Monaten, das, was ich meine, also da muss man schon halb unter einem Stein gelebt haben in der Datenschutzwelt, um das nicht mitgekriegt zu haben. Aber ich würde gerne das Feld ein bisschen aufrollen, so ein bisschen für alle Zuhörer und Zuhörer als Fahrplan für heute, ist so ein bisschen mein Gedanke, wie kommt es eigentlich dazu, dass man vielleicht noch gerade so in einem ganz entspannten Schriftwechsel mit der Datenschutzbehörde ist und dann findet man sich ganz plötzlich vor einem Gericht wieder und muss sich da zu Datenschutzthemen auseinandersetzen. Und naja, so ganz einfach ist das natürlich nicht. Und da dachte ich, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen. Also ist der Ausgangspunkt, das ist oft das, was ich lese und höre, eine Beschwerde und von da an munter, fröhlich Eskalation? Oder wie kommt es von einem ganz normalen datenschutzrechtlichen Sachverhalt dann zu möglicherweise einer Auseinandersetzung mit der Behörde bis hin vielleicht zu einem Bußgeld?
Das sind teilweise ganz unterschiedliche Sachverhalte, also so das totale Musterverfahren oder ein Schema F, wie das immer abläuft, gibt es eigentlich nicht. Häufig hängt auch vieles zusammen. Nicht selten, wenn man ein Verwaltungsverfahren oder ein Bußgeldverfahren oder beides parallel macht, guckt man auch rüber. Kann das zu Schadensersatzforderungen führen? Kann das zu Auskunftsverlangen führen? Kann das zu Unterlassungsansprüchen, also der ganzen zivilrechtlichen Seite, führen? Das ist vom Juristischen her eigentlich eine der sehr spannenden Sachen bei unserer Tätigkeit. Du brauchst eigentlich dein ganzes juristisches Spektrum. Du musst Zivilrecht können, du musst Bußgeldrecht können, also eine vereinfachte Form von Strafrecht, strafprozessual betrachtet. Wie die Strafrechtler so schön sagen, der hässliche kleine Bruder des Strafrechts ist das Bußgeldrecht. Und das trifft's eigentlich auch ganz gut. Du musst Verwaltungsrecht können, weil was du im vorgelagerten Verwaltungsverfahren nicht gut machst, wird dich spätestens im Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren ums Bußgeld einholen. Es ist ein sehr spannendes Rechtsgebiet, weil es sehr vielseitig ist, weil es sehr technisch oft ist. Ist jetzt vielleicht nichts für Leute, die sagen, mit IT will ich gar nichts zu tun haben und AI finde ich auch langweilig. Aber wenn man für solche Sachen ein Faible hat, das ist ein extrem modernes Rechtsgebiet. Es entwickelt sich unglaublich viel. Und was ich als ziemlich begeisterter Jurist, der in seinem Job viel Spaß hat, wirklich toll finde, ist, du kannst Dinge bewegen. Also du hast die Möglichkeit, selber auf die EuGH-Rechtsprechung Einfluss zu nehmen. Du kannst gestalten. Und ja, du hast es gesagt, es sind einerseits oftmals sehr komplexe technische Themen. Es sind sehr komplexe rechtliche Themen. Und das ist zum Beispiel eine der ganz spaßigen Sachen, das unterschiedliche Umgehen mit der rechtlichen Komplexität. In der Beratung, das kennst du selber, Laura, versuchst du, Komplexität rauszunehmen und dem Mandanten das, was sinnvoll ist, möglichst einfach zu erklären und zu erklären, warum es sinnvoll ist. Und in einem Verteidigungsszenario gehst du davon häufig komplett weg und gibst dem Gericht die ganze Komplexität so direkt wie möglich mit, weil die müssen ja jeden Punkt der komplexen rechtlichen Prüfung der Behörde bejahen, um zu einem Schuldspruch zu kommen. Das heißt, auch das ist eine echte Umstellung von wir machen es einfach zu so, jetzt kriegt ihr das volle Bild in seiner epischen Breite. Und insofern kann ich nur sagen, ich persönlich finde es ein unfassbar spannendes Tätigkeitsfeld. Die Anlasstatbestände sind, wie du sehr richtig sagst, häufig Beschwerden. Was man da auch wissen muss, das ist auch für die Datenschutzbehörden überhaupt kein leichtes Feld. Schon im Verwaltungsverfahren, das fast immer dem, oder eigentlich nach meiner Erfahrung eigentlich immer, dem Bußgeldverfahren vorgelagert ist, jedenfalls bei uns in Deutschland, haben ja die betroffenen Personen ein Beschwerderecht. Die Behörde muss das bescheiden. Und gegen diese Entscheidung kann sich die betroffene Person auch vor Gericht wehren. Das heißt, wenn die Behörde sagt, wir haben uns das angeguckt, das ist alles in Ordnung, das Ganze ist DSGVO-konform, dann ist das gar nicht selten der Fall, dass die Behörde dann den nächsten Rechtsstreit hat, und zwar nicht mit dem Unternehmen, sondern mit der betroffenen Person, die zum Verwaltungsgericht geht und sagt, sehe ich aber alles ganz anders. Das heißt, man muss fairerweise sagen, das ist für die Datenschutzbehörden eine sehr schwierige und herausfordernde Situation. Und auch Kläger dort dann vor Verwaltungsgerichten können durchaus die Gerichte zur Entscheidung und die Behörden zu über die Gerichte zur Entscheidung zwingen, die sie so selbst vielleicht gar nicht getroffen hätten. Also insofern hat man es vergleichsweise auf Unternehmensseite oder als betroffene Person etwas einfacher, weil man dann nur in eine Richtung gucken muss. Sei denn halt als Unternehmensanwalt muss ich auch immer gucken, was die betroffene Person macht, aber das ist ein Teil des Verwaltungsverfahrens oder des Bußgeldverfahrens. Also vor dem Hintergrund, es sind meistens, du sagst es, Beschwerden betroffener Personen oder von Hinweisgebern, neudeutsch Whistleblower. Das sind Whistleblower sind sehr häufig ehemalige Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer, die nicht mehr so ganz mit ihrem Arbeitsverhältnis glücklich sind. Mhm. Die Amerikaner haben einen schönen Ausdruck dafür, former or disgruntled employees. Mhm. Mhm. Das sieht man häufig. Manchmal sind es Schwerpunktprüfungen der Behörden, aber deutlich seltener. Da haben sie wegen der vielen Verfahren und vielen Beschwerden, die sie schon vorliegen haben, selten die Zeit für.
Ja.
Und insofern, es können ganz unterschiedliche, manchmal sind es auch nur Zeitungsberichte, Anfangstatbestände sein.
Ach, okay, spannend. Wenn man in der Beratung ist, also und ich glaube, das ist natürlich eine Konstellation, die du auch kennst, dann wollen Unternehmen von mir häufig gerne wissen, wie groß denn das Bußgeldrisiko wäre. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die du auch häufiger kriegst, also nicht nur im Verfahren, sondern letztendlich auch schon gerne vorher, wenn Sachverhalte eingeschätzt werden sollen.
Mhm.
Oder wenn man vielleicht noch in einer vielleicht Auseinandersetzung ist mit der Aufsichtsbehörde, weil da schon irgendwas aufgeploppt ist. Dabei wäre es ja vielleicht erstmal ganz spannend zu gucken, wie überhaupt also die Praxis da ist. Also wie wahrscheinlich ist das sowieso? Da gibt es eine Menge Statistik zu. Ich hätte da vielleicht die eine oder andere Idee auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil welche Bußgelder es gibt und wo und wie die verteilt sind in Europa. Da gibt es schöne Webseiten zu. Ich packe euch das mal in die Shownotes, da könnt ihr da mal reingucken und einen schönen Deep Dive machen in die ganze Welt der Bußgelder, wenn ihr das gerne möchtet. Aber wie siehst du das denn? Also ist jetzt quasi das drohende Bußgeld quasi eigentlich vor allen Dingen ein präventives Werkzeug, damit alle ganz artig im Datenschutz sind? Soll es Schrecken einjagen, aber es kommt eher nicht? Oder ist es doch eine ernstzunehmende Größe? Ist dann nur eine Frage der Strategie, wenn es dann da ist, wie man es wieder wegkriegt? Was glaubst du?
Also in der Tat ist das natürlich eine Frage, die unsere Mandanten uns sehr häufig stellen. Ab einem Anhörungsschreiben im Ermittlungsverfahren hat man meistens auch eine ganz gute Richtung, in die es wahrscheinlich geht.
Mhm.
Aber du sagst es ja selber, die Bußgeldspannen sind immens. Das höchste Einzelbußgeld, das es bislang gegeben hat, 1,2 Milliarden. Eine ganze Reihe dreistelliger Millionen Bußgelder, alles in Europa. Wäre auch ansonsten nach der DSGVO schwierig als EU-Verordnung. In Deutschland das höchste Bußgeld um die 45 Millionen Euro, rechtskräftig zusammengesetzt aus zwei Einzelbußgeldern. Das zweithöchste um die 35 Millionen Euro rechtskräftig, das dritthöchste danach nicht rechtskräftig. Da bin ich in Bälde häufiger mal beim Landgericht Berlin deswegen. Das war von 2019, was auch zeigt, dass solche Verfahren ganz schön lange dauern können. Und dann gibt es im Endeffekt in Deutschland schon noch einige Bußgelder, die danach gelagert sind. Du kannst jedenfalls sagen, dass der Umsatz eine, nach Meinung der Behörden, sehr starke Rolle spielt. Die Behörden orientieren sich an dem, viele von uns kennen es auch aus der Beratung, EDPB-Modell oder Europäischer Datenschutzausschuss zur Festlegung von Bußgeldern. Das ist sehr stark umsatzgetrieben. Das ist schon mal das erste Problem. Umsatz ist per se erstmal nicht schuld. Und meine persönliche Meinung, der EuGH hat es in der ILVA-AS-Entscheidung nach meiner Lesart auch so gesehen, musst du erst das tat- und schuldangemessene Bußgeld ermitteln und wenn das dann nicht hinreichend abschreckend oder zu abschreckend ist, sodass es nicht mehr verhältnismäßig ist, also im Kartellrecht, prüft die Behörde, also da ist es dann die EU-Behörde mit in die EU-Kommission, erst, was ist das tat- und schuldangemessene Bußgeld? Und wenn dann das tat- und schuldangemessene Bußgeld entweder so hoch ist, dass das Unternehmen umschmeißen würde, obwohl es das nicht verdient hätte, oder dass es so gering wäre, dass es dem Unternehmen völlig egal ist, dann wird mit Boni und Mali gearbeitet, also mit Abschlägen oder Aufschlägen. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch das, was der EuGH hier bei DSGVO-Bußgeldern sehen will. Das Modell des EDPB arbeitet etwas anders, das bringt den Umsatz sehr früh rein, ist, glaube ich, rechtlich nicht durchhaltbar. Auch wenn man Modellrechnungen nach dem EDPB-Modell macht und man hat Unternehmen mit hohen Umsätzen, kommt man relativ schnell zu schwerlich noch verhältnismäßigen Bußgeldhöhen. Das heißt, was machen wir in der Praxis? Wir arbeiten mit Erfahrungswerten. Wir haben natürlich eine Menge Bußgeldvorstellungen der Behörde, die niemals offiziell geworden sind. Wenn wir beispielsweise eine Verständigung mit der Behörde anstreben oder auch erreichen, dann ist ein fast unabdingbarer Teil eines solchen Deals, vornehme auf Deutsch Verständigung, dass das Ganze keine Pressemeldung kriegt und dass das Ganze im Tätigkeitsbericht möglichst nichtssagend, will sagen anonymisiert steht.
Ja.
Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich eine ganze Menge Empirie, die andere nicht haben. In Deutschland sehen wir, dass die Datenschutzbehörden nicht zu so großen Bußgeldhöhen greifen, wie die Iren es nach Eingreifen der anderen EU-Datenschutzbehörden gemacht haben oder machen mussten.
Ja.
Vor dem Hintergrund, es ist, du sprichst es an, sehr schwer prognostizierbar. Aber in Deutschland musst du schon auch als großer Konzern einiges oder muss die Behörde finden, dass man einiges falsch gemacht hat, um zu einem zwei- oder dreistelligen Millionenbußgeld zu kommen. Und die Erfahrung zeigt auch, dass Mandanten gerade bei solchen hohen Beträgen eher den Weg gehen zu sagen, das verteidigen wir jetzt durch, das wollen wir wissen. Und damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht, weil eine große Kammer für Strafsachen beispielsweise, die ansonsten, wie das so schön im Spielfilm heißt, Kapitaldelikte, also Verbrechen der ordentlichen Art, der höheren Art verhandelt und mit Tötungsdelikten oder schwerem Kapitalanlagebetrug oder Ähnlichem zu tun hat oder Brandstiftung, da sieht man jetzt nicht zwingend so, dass sie sagen würden, dass sie den Datenschutz dann überhöhen würden in der Praxis, jedenfalls wenn man gut verteidigt und gut argumentiert. Also insofern, ich würde sagen, die Hausnummern für Bußgelder in Irland hoch, aber jetzt nicht zwingend dem eigenen Wunsch der irischen Behörde folgen, sondern eher, man sieht auch als Tendenz, die europäischen Datenschutzbehörden sind schneller dabei geworden, sich auf mehrheitsfähige Bußgelder zu einigen.
Mhm.
Mehrheitsfähig nicht zwingend im Sinne der Behörde, die sie dann erlassen muss. Mhm. Und es ist zum Beispiel auch durchaus, das sehen wir gar nicht selten, bei deutschen Behörden, mit denen man über ein Bußgeld verhandelt, die Sorge, dass Kollegen aus Ländern wie Spanien, Portugal, Italien, Frankreich vielleicht höhere Bußgeldvorstellungen haben könnten.
Ja.
Die haben auch weniger rechtliche Möglichkeiten in der Praxis teilweise, das zu überprüfen. Und naja, es besteht auch durchaus häufiger mal bei einer deutschen Behörde oder bei anderen europäischen Behörden die Sorge, dass die Iren irgendwann sagen werden, naja, also wenn ihr jetzt die ganze Zeit bei unseren höhere Bußgelder haben möchtet, wir hätten da mal die Idee, lass uns das bei euch doch auch so machen. Ansonsten spielt neben dem Umsatz natürlich auch immer die Frage rein, ist das ein Teil des Kerngeschäftsmodells? Das sehen die Behörden nicht gerne. Naja, und wenn man mal guckt, wo die ganzen großen Bußgeldtickets hingegangen sind, das ist entweder the land of the free oder sehr viel weiter im Südosten.
Ja.
Das heißt, also auch das macht durchaus eine Menge aus. Also die Tendenz nationaler Behörden gegen große Player im eigenen Land ohne Not ein sehr hohes Bußgeld zu verhängen, ist nicht zwingend sehr hoch. Aber auch bei vergleichsweise kleinen Beträgen ist man ruckzuck bei zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen einfach durch die Umsatzbezogenheit.
Hm, das stimmt. Ich glaube, wenn ich mal resümieren würde, dann kann man, glaube ich, schon festhalten, dass aufgrund von Verletzungen im Datenschutz durchaus eine reelle Gefahr da ist. Ein Bußgeld oder die Gefahr eines Bußgeldes ist jedenfalls da. Ich habe immer persönlich den Eindruck, dass Deutschland einen so strengen Ruf im Datenschutzrecht hat, jedenfalls auch international. Wenn man den Eindruck merkt, es bei den globalen Konzernen, die ich unterstütze, gewisser Vorbehalt, ja, ihr in Deutschland, ihr nehmt das besonders ernst mit dem Datenschutz. Wenn ich mir das aber auch einfach erstmal nur europäisch angucke, gar nicht global, dann finde ich immer, wenn man nur in absoluten Zahlen schauen würde, dass die Deutschen jedenfalls nicht ganz, ganz vorne dabei sind, weder bei den meisten Bußgeldern noch bei den höchsten Bußgeldern. Ist es etwas, was du quasi im Hinterkopf hast, wenn du unterstützt oder letztendlich in einem Verfahren versuchst, die Risiken auszuloten für deine Mandanten? Oder ist es was, was du gar nicht berücksichtigen kannst, weil die Situationen viel zu individuell sind?
Doch, du schaust auf die Erfahrungswerte zu einzelnen Behörden.
Mhm.
Du schaust auf die Historie. Du machst dich ja auch sonst beim Vorstand unglaubwürdig. Insofern ohne eine Evidenz, dass in Deutschland Bußgelder verhängt werden würden. Also das wäre schwierig. Insofern muss man auch sagen, haben die 45 Millionen etwa der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gegen einen Telekommunikationsanbieter da sicherlich auch bis in die Vorstandsetagen reingewirkt. Dann ist natürlich der Punkt, ich wäre sehr zurückhaltend bei der öffentlich verfügbaren Empirie.
Mhm.
Weil jede Verständigung, die wir erzielt haben, mit Ausnahme von allem, was bereits in der Presse war, haben wir mit aller Gewalt versucht, aus der Presse zu halten. Das kann ich auch verstehen, dass Unternehmen sagen, das möchten wir nicht.
Ja, klar.
Und das ist uns in der ganz überwiegenden Anzahl von Fällen gelungen. Und dann ist ja auch der Punkt, du musst überlegen, das, was man sieht, sind die Verfahren, die vor Gericht gehen. Viele Verfahren gehen aber schon deshalb nicht vor Gericht, weil die Behörde auch durchaus ihre Mittel hat, Druck aufs Unternehmen auszuüben, Bußgelder zu akzeptieren oder ausgehandelte Bußgelder zu nehmen. Man darf ja nicht vergessen, wenn die Behörde ein Bußgeld verhängt, dann ist damit ja nicht Schluss. Das heißt, sagen wir mal, eine Behörde erlässt ein Bußgeld über 30 Millionen.
Mhm.
Und wir haben jetzt einen Konzern, der etliche Millionen global erwirtschaftet. Dann ist es ja so, dass im deutschen Bußgeldverfahren der Grundsatz der sogenannten Verböserung oder Reformatio und Peus gilt.
Ja.
Das heißt, das Gericht ist bei der Obergrenze nicht an die Bewertung der Behörde gebunden. Das ist dann bei 30 Millionen nicht Schluss, wenn der Bußgeldbescheid bei 30 Millionen lag, sondern im schlimmsten Fall bei 4% des globalen Jahresumsatzes des Konzerns pro Verstoß. Die Behörden addieren gerne auf, weil sie meistens, man weiß das selber, Datenschutzprobleme sind ja keine Einzeltiere.
Mhm.
Die treten eher im Rudel auf. Unsere Erfahrung ist so zwischen 10% und 12% des Gesamtumsatzes hören die Behörden gerne auf zu suchen und trennen den Rest ab und stellen ihn ein. Aber das sind ja immer noch Beträge, wo das theoretische Risiko brutal hoch sein kann. Gerade bei internationalen großen Unternehmen, aber auch bei deutschen großen Unternehmen.
Ja klar, da ist ja bei 30 Millionen noch lange nicht Schluss.
Nein, nein. Da ist
so, um das mal
bei
einfach
deutlich mehr Milliarden
ja.
bei den großen DAX-Konzernen ja. Schluss. Nicht bei Millionen, bei Milliarden. Und also wir haben zum Beispiel einen Deal für ein großes Unternehmen gehabt, wo wir dann für eine gute Million das Ganze gesettelt haben. Und das maximale Bußgeldrisiko bei Ausschöpfung des Bußgeldrahmens wäre im zweistelligen Milliardenbereich gewesen. Und das ist einfach ein so großer Spread, dass viele Vorstände sagen, das Risiko
wollen wir nicht.
Schwierig.
Mhm.
Dann zahlen wir lieber einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag und das Ding ist weg.
Ja.
Und das ist auch nachvollziehbar.
Na, absolut.
Und nach dem, was ich höre, im Regelfall auch für Aufsichtsräte und Geschäftsführer nach der Business Judgment Rule durchaus vertretbar. Ohne eine eigene Haftung zu etablieren, auch immer ein wichtiges Thema. Aber da sind auch die gesellschaftsrechtlichen Berater im Hintergrund sehr aktiv, meistens dann aus anderen Kanzleien als diejenigen, die das Bußgeld verhandeln, aus offensichtlichen Gründen. Das ist einer der Gründe, warum man tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs sieht. Also ich glaube, wir sehen jedenfalls bei uns, die Behörden sind schneller geworden, sie sind routinierter geworden und sie greifen auch häufiger mal zu dem Thema Bußgeld, häufig verbunden mit der mehr oder minder direkten Aufforderung, doch bitte in ein Settlement-Verfahren einzusteigen, an dessen Ende dann häufig ein ausgedealter Betrag steht. Und wenn man eine Verständigung macht, läuft es auch anders als durch das vollwertige Gerichtsverfahren. Das heißt, dann ist es im Regelfall so, dass die Behörde einen sogenannten verkürzten Bußgeldbescheid erlässt. Das Unternehmen, meistens einen Deal, erkennt man dadurch, dass Rechtsmittelverzicht schon vor der Pressemeldung der Behörde erklärt ist. Und dann wird auch häufig geschrieben, gar nicht so schlimmer Verstoß und ganz doll kooperiert und auch schon alles wieder gut gemacht.
Mhm.
Und das sind dann im Endeffekt die ausgedealten Themen.
Mhm.
Ja, und deutlich länger und intensiver ist natürlich dann, oder auch der Bescheid ist länger bei streitigen Verfahren. Und da muss sich die Behörde dann anders als bei einem Bußgeldbescheid auf der Grundlage einer Verständigung, da erklärt man Rechtsmittel und das Ding, dann wird bezahlt. oder ja. schon vorher.
Ja.
Und da kann auch in dem Bußgeldbescheid, wenn man Rechtsmittelverzicht erklärt hat, wahrscheinlich am Ende des Tages Schillers Glocke drinstehen als Zitat. Das dürfte kaum noch irgendwas ändern. Und hingegen ganz anders läuft es natürlich, wenn man tatsächlich das Ganze durchzieht und eine Konfliktverteidigung macht. Das geht dann erstmal durch das gesamte Verwaltungsverfahren, also VW, VFG für die Juristen unter uns. Dann endet das Verwaltungsverfahren damit, dass die Behörde entweder Anordnungen trifft oder auch nicht. Wenn sie das Verfahren damit dann nicht einstellt, dann endet es nur mit einem Verwaltungsakt, der auch dann meinetwegen, oder mit einer Einstellung des Verfahrens und oder mit einer Abgabe an die Bußgeldstelle. Das ist dann der Weg weg von der Behörde als Ordnungsbehörde hin zur strafenden Behörde. Und das funktioniert so, wie das die Juristen unter uns alle mal gelernt haben mit der StPO. Die Bußgeldstelle der Behörde prüft einen Anfangsverdacht. Das macht sie auf der Grundlage der Akte und der Abgabeverfügung der Verwaltungsbehörde. Und wenn sie zu dem Ergebnis kommt, wir sehen hier einen Anfangsverdacht, nimmt sie weitere Ermittlungen vor. Irgendwann in diesem Ermittlungsverfahren, meistens früh, hört sie auch das Unternehmen. Also wir reden in der Praxis von dem, was wir machen, immer von Unternehmen. Wir vertreten keine Privatpersonen. Dafür sind wir auch zu teuer. Und dann hört die Behörde das Unternehmen an, respektive die Bußgeldstelle. Und dann nimmt so das Ermittlungsverfahren seinen Lauf. Wenn es in einen Bußgeldbescheid einmündet oder eine Einstellung oder einen Deal. Aber sagen wir mal, es gibt halt einen streitigen Bußgeldbescheid, der nicht auf der Grundlage einer Verständigung ergeht. Dann schreibt die Behörde da auch eine ganze Weile dran. Weil den muss sie dann wasserfest machen. Da gibt es keinen Rechtsmittelverzicht. Und da weiß sie natürlich auch, dass ein guter Verteidiger sich sehr viel oder ein gutes Verteidigerteam sich sehr viel Mühe geben wird, diesen Bescheid sehr gründlich abzuklopfen und auf seine Schwachstellen sich anzuschauen. Was wir natürlich auch machen, wir sind jetzt nicht traurig, wenn wir Gelegenheit haben, schon im Verwaltungsverfahren oder Ermittlungsverfahren der Behörde die Möglichkeit zu geben, formelle Fehler zu machen. Welche das sind, ist ja hier jetzt für die Datenschützer gar nicht so wichtig, aber es gibt formelle Fehler, die man machen kann. Und um das Recht auf Gehör beispielsweise. Auch Belehrungen sind manchmal etwas arg spät. Das sollten sie eigentlich nicht sein. Jedenfalls Betroffenen oder Beschuldigten Belehrungen. Dann gibt es sehr viele formale Themen. Auch nach der Rechtsprechung des EuGH kann ich jetzt tatsächlich direkt gegen ein Unternehmen vorgehen, sanktionieren kann ich ein Unternehmen. Das ergibt sich klar aus der DSGVO. Ja. Das war aber auch nie im Streit. Die Frage ist, kann ein Unternehmen handeln? Der EuGH hat jetzt kürzlich in einer Entscheidung sehr klar natürlich gesagt, auch wenig überraschend, dass Unternehmen nur durch ihre Vertreter handeln können oder durch ihre Beschäftigten.
Surprise, surprise.
Ja, ja, das, man sieht ja doch selten, man hat ja so selten mal eine Aktiengesellschaft an der Tür klingeln.
Ja.
Und dann kommt die spannende Frage, wie rechne ich das zu? Und da werden wir, glaube ich, nach wie vor von deutschen Gerichten noch einiges sehen, wie wir unser deutsches Bußgeldrecht in Einklang bringen mit den Ideen des EuGH. Ich glaube, der EuGH wird da auch noch nachschärfen, das ein oder andere müssen. Und das werden wir über die nächsten Jahre sehen. Wir haben genug Bußgeldverfahren, sowohl bei uns im Hause als auch, wenn ich es bei Kollegen sehe, die Anzahl nimmt zu. Sie dauern nach wie vor eine ganze Weile. Deshalb haben sie und wir Anwälte achten sehr darauf, dass sie möglichst spät oder keine Publicity kriegen.
Ja.
Also es gibt hier, wie der Kriminologe sagen würde, eine sehr hohe Dunkelziffer.
Wann kommst du denn so ins Spiel im Durchschnitt? Wenn der erste Brief von der Behörde bei den Unternehmen einflattert oder wenn auf einmal das, der Ton schärfer wird oder die internen Leute sagen, oh, jetzt ist vielleicht doch schlecht. Was ist so deine Erfahrung? Ich glaube, du bist ja schon eher die Kavallerie, die dann so reinkommt. In meiner Vorstellung hast du auch ein Cape.
Das wäre zwar sicher, also das Cape, mit dem wir auftreten, ist eher die Robe. Und das sieht auf dem Pferd wahrscheinlich albern aus. Das hätte sowas vom schwarzen St. Martinsmantel. Nein, ehrliche Antwort, alle Anlass, Tatbestände, die du nennst, haben wir. Wir haben unsere Dauermandanten, die wir beraten, gerade bei schwierigen Themen. Da sind wir von Anfang an mit dabei.
Ja.
Wir sagen auch in der Beratung unseren Mandanten vielleicht anders als viele andere Unternehmen versuchen wir ihnen ein klares Bild zu geben, wie Behörden auf Dinge gucken. Mhm. Weil das ist wiederum der Vorteil, wenn man jetzt nicht gucken muss, wie sagen es die einzelnen Kommentarschreiber, Semites hier, Täger dort und noch andere Kommentare wieder da. Das ist natürlich von dem, wie Behörden Dinge in der Praxis sehen, häufig sehr weit weg.
Ja.
Und da haben wir natürlich ein klares Bild, deshalb können wir Risiken sowohl von ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit als auch von ihrer Schadenshöhe her, also jetzt Risiken für Unternehmen, wir reden über Geld und Rufschäden und Kundenvertrauensverlust. Vielleicht ein bisschen präziser oder sicherlich präziser und auch pragmatischer schildern. Aber es ist jetzt ja nicht mein Job, einem Unternehmen zu sagen, nee, das darfst du nicht, sondern mein Job ist zu sagen, wenn du das so und so machst, hat es folgende Risiken. Wenn du das in Kauf nehmen möchtest, ist es nicht mein Job, dir zu sagen, was du machen darfst. Mhm. Ich sag dir, was die Risiken sind, die damit verbunden sind. Idealerweise nenne ich vor allen Dingen Möglichkeiten, wie man Risiken mitigiert,
ja,
indem man entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit senkt oder indem man die Schadenshöhe für das Unternehmen senkt. Häufig hat das wieder Compliance-Aspekte, dass dort, wo ich eine gute Datenschutz-Compliance habe, die sich auch um die Risiken, die für betroffene Personen entstehen, nachhaltig kümmert, das ist später für die Bußgeldverteidigung, wenn es denn soweit kommt, eines der besten Argumente. Das heißt, also was man manchmal so hört, von wegen, man muss sich entscheiden, ob man präventiv oder repressiv in der Verteidigung berät. Ich glaube, man kann es am besten, wenn man beides macht, weil das miteinander zusammenhängt. Ich sage auch ganz deutlich, Hoffnung ist keine Strategie. Das heißt, zu sagen, man macht alles schlecht im Bereich präventive Compliance, organisatorische Compliance und denkt sich, und am Ende rufen wir dann einen Anwalt an, der oder die wird es schon richten. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Wir haben kürzlich nach einem 4,3 Millionen Bußgeld einen sehr erfreulichen Freispruch rausgeholt. Da muss man ehrlich als externer Verteidiger sagen, wir hätten das Verfahren erstens nicht gewonnen, wenn das Unternehmen es nicht im Bereich Datenschutz extrem gut gemacht hätte.
Ja.
Ich war beeindruckt, die hatten ein US-Monitorship und was die da an Strategie, an technischen und organisatorischen Maßnahmen, an Entscheidungen, an Entscheidungsbäumen, an Erforderlichkeitsprüfungen, an Transparenz aufgefahren haben. Es war wahrscheinlich das Beste, was ich in dem Bereich jemals gesehen habe. Mhm. Da finde ich es dann auch general und spezialpräventiv nicht so gut, dann gerade da noch zu sagen, jetzt suchen wir uns aber irgendetwas raus, um die Zweckänderungen und zweckändernde Informationen und wo man vielleicht noch mit viel Liebe irgendwas suchen kann. Und das kriegst du nur dann verteidigt, wenn das Unternehmen es wirklich gut gemacht hat. Erster Punkt. Mhm. Und zweiter Punkt, du kannst es auch im Sachverhalt nur so gut verteidigen, wie deine Ansprechpartner auf Unternehmensseite, dass du musst dann natürlich im Team zusammenarbeiten, weil sowas ja sehr komplexe Sachverhalte auch sind. Und da hast du eigentlich nicht mehr gemerkt, wo Latham aufgehört hat in dem Team und Mandant angefangen hat. Das ist extrem wichtig. Aber insgesamt auch dieser Compliance-Teil. Wenn du keine gute Datenschutz-Compliance hast, dann wirst du auch als Verteidiger vielleicht noch eine Bußgeldhöhenverteidigung machen können, aber sicherlich nicht erfolgreich auf den Freispruch gehen.
Hm. Jetzt sagen wir mal, du hast ja beschrieben, du bist schon an verschiedenen Punkten dazu gekommen. Jetzt sagen wir mal, wir machen jetzt mal so einen fiktiven Fall. Unternehmen, wir nehmen jetzt mal, also alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, das ist total fiktiv, weil mein Beispielunternehmen, das ich gleich bringe, die sind ganz weit vorne, wenn es um Datenschutz-Compliance geht. Aber der Einfachheit halber. Also die Laura GmbH, weiß ich gar nicht, ob du die kennst, aber die stellen so kleine Mini-Lauras her. Die können ganz viele tolle Dinge. Mhm. Braucht man unbedingt. Datenschutz-Compliance wird da ganz hoch geschrieben. Also ganz weit vorne. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum wir dachten, wir haben das selber im Griff. Und jetzt ist aber im Bußgeld Bescheid bei uns eingeflattert. Ich nehme das natürlich als Namensgeberin auch sehr ernst, was da so passiert im Unternehmen. Das ist natürlich höchst ungerecht. Was werden denn jetzt für alle die, die eigentlich immer alles machen, damit es bloß nicht dahin kommt? Aber jetzt ist es mal so. Was passiert denn da jetzt eigentlich so ganz pragmatisch? Was mache ich denn jetzt? Was sind denn jetzt die rechtlichen Möglichkeiten? Worauf muss ich denn da jetzt achten? Also mal abgesehen davon, dass ich offensichtlich dich jetzt angerufen habe, um den Kahn aus dem Dreck zu holen. Aber was passiert als nächstes? Wie muss man sich das vorstellen? Denn die allermeisten meiner Kunden und das, was ich höre und lese, ist alles immer darauf gerichtet, das um jeden Preis zu verhindern. Aber nun passiert es ja doch mal. Was dann?
Also ich mag dein Beispiel, Laura, weil es zeigt sehr gut, dass je früher du an die Verteidigung denkst, desto weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so überfahren zu werden von den Sachverhalten. Das heißt, um auch nochmal zurück zu deiner Frage zu gehen, die wirklich schlauen Mandanten binden uns relativ früh ein, weil es dann trotz unserer durchaus erheblichen Kosten im Gesamten viel billiger wird. Weil wir natürlich schon im Verwaltungsverfahren oder noch früher, teilweise werden wir eingebunden, wenn intern jemand feststellt, da haben wir aber nicht alles ideal gemacht. Also das ist jetzt aber wirklich schlecht. Oder wenn man gerade intern von einem Hinweisgeber den Hinweis kriegt, guck mal, da habt ihr aber was nicht so gut gemacht. Das heißt, je früher man an die Verteidigung denkt, je früher Mandanten an die Verteidigung denken, desto leichter ist es, weil du auch noch mehr gestalten kannst. Wenn du den Moment hast, dass mehr oder minder aus dem Off für die Unternehmensleitung unerwartet ein Bußgeldbescheid reinflattert, insbesondere noch ein unangenehm hoher, was das ist, ist für jedes Unternehmen unterschiedlich, dann passiert eine ganze Menge. Dann passiert viel auf psychologischer Ebene, dann passiert viel auf Haftungsebene. Dann möchte man vor allem dran denken, dass wenn man denn eine Versicherung hat, die in so etwas eintreten soll, man die zeitnah unterrichten sollte, weil man schon ansonsten gegen seine Informationspflichten nach der Versicherungspolice verstößt. Häufig, manchmal gibt es ja auch Sachen, die mit Datenpannen zusammenhängen, dann kann das eine Cyber Insurance Police sein, in die man reingeguckt haben sollte. Es passieren häufig auch psychologisch interessante Sachen, also was sicherlich überhaupt keinen Sinn macht, sind Schuldzuweisungsüberlegungen. Das hilft meistens sehr wenig, insbesondere nicht solche, die in E-Mails gefasst werden, die später auch noch mal rauskommen könnten. Die machen die Verteidigung nicht eben einfacher, wenn irgendein Vorstandsmitglied schreibt, ich war von Anfang an dagegen und habe es für illegal gehalten. Das hilft nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Solche E-Mails sollte man lassen. Es passiert auf der Ebene auch viel, dass sich natürlich einzelne Vorstände um ihre persönliche Organhaftung Gedanken machen.
Ja.
Ansonsten baut man eine Verteidigungsstrategie. Also wenn der Bußgeldbescheid kommt, hat man ja nicht so schrecklich viel Zeit. Häufig legt man erstmal fristwahrend Einspruch ein. Man kann den auch nachgelagert begründen. Und vor allen Dingen fängt man an, sich mit der Grundfrage zu beschäftigen. Gehen wir damit zu Gericht, wenn es sein muss?
Ja.
Manchmal kann man auch, so, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, Deals kann ich machen, bis eine Entscheidung in letzter Instanz rechtskräftig ist. Das heißt, nur weil ich jetzt einen Bußgeldbescheid in der Welt habe, und das wissen Behörden auch, die hauen auch gern mal einen raus, und wenn man dann anruft und meint, also mit Verlaub, aber ist jetzt nicht unhöflich gemeint, aber wenn wir den zu Gericht nehmen, fällt mir sicherlich einiges ein, wie wir den kaputt kriegen würden. Ich weiß aber auch, ihr könnt dann noch einen zulässigen Bescheid erlassen. Deshalb reden wir doch gleich über Geld. Es ist jetzt nicht so, als sei das Gespräch über eine mögliche Verständigung abgeschlossen, nur weil ein Bußgeldbescheid in der Welt ist.
Okay.
Da sind die Behörden sehr viel routinierter und geübter geworden. Ja, und ansonsten bereitet man sich immer auch auf eine Verteidigung vor, auf eine Konfliktverteidigung für den Fall, dass man nicht dahin kommt, dass man eine Verständigung kriegt oder man will eine Verständigung nicht, weil die Vorstellungen über Zahlungen der Behörde zu hoch sind oder weil es das eigene Kerngeschäft berührt. Man darf ja nicht vergessen, häufig ist es ja gar nicht nur der Bußgeldbescheid. Wenn der Bußgeldbescheid Dinge auf der Erwerbsseite betreffen, also sagen wir Internetstrukturen oder ähnliches, in dem Fall kann ich es mir im Zweifel gar nicht leisten, zu sagen, ich akzeptiere den Bußgeldbescheid, weil meistens kriege ich dann entweder parallel noch eine Abhilfemaßnahmeverfügung, wie das so schön heißt, die mir das und das Geschäftsmodell untersagt faktisch oder sagt, du musst Dinge anders tun. Und ich kann jetzt schlecht sagen, ich lasse den Bußgeldbescheid stehen und gehe nur gegen den Verwaltungsakt vor, weil dann wird mich schon das Verwaltungsgericht fragen, aber warum haben Sie denn den Bußgeldbescheid akzeptiert, wenn Sie das alles so rechtswidrig finden? Das heißt, häufig laufen solche Verfahren parallel. Das wird dann relativ komplex rechtlich, so die Verfahren nebeneinander. Und dann muss man sich auch überlegen, stelle ich jetzt vorsichtshalber was um bei der Technik oder fahre ich das Ganze vielleicht sogar noch bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens weiter?
Ja.
Das kann natürlich dann bei der Bußgeldhöhe, wenn man mit einem Schuldspruch rechnet oder rechnen muss, die Bußgeldhöhe erhöhen, wenn ich aber in der Zeit noch ein paar Milliarden Umsatz machen kann, muss man das zumindest betriebswirtschaftlich mal sich überlegt haben, was der schlauste Weg ist. Und insofern, es wird dann relativ schnell recht hektisch, meistens etwas komplexer.
Ja.
Dann ist es auf Beraterseite wichtig, das Ganze wieder ruhiger zu machen und auf die wesentlichen Punkte einzudampfen. Vom Job her ist das ein sehr spannender Moment, der sehr viel Spaß macht, weil es einfach eine sehr erfreuliche Komplexität hat, die man dann wieder rauskriegen will. Häufig sind auch Themen wie Kommunikation, man darf auch die interne Kommunikation nicht vergessen. So ein Ding kann sehr schnell die Presse treffen und dann, wenn die Belegschaft davon nichts vorher wusste, finden die das nicht gut, berechtigterweise, wenn es was Größeres ist. Man denkt über, wenn man jetzt wirkliche Szenarien hat, wo man sagt, das ist vielleicht nicht ideal gelaufen, also unsere Mandanten sind zwar alle unschuldig und allenfalls Justizopfer, aber vielleicht sind sie manchmal weniger unschuldig als die anderen, dann denkt man
also
auch.
Also aber wir bei der Laura GmbH sind aber total unschuldig. Natürlich, okay, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Also,
ja. Ne? Ja, dann guckst du wieder parallel, was hat das von Risiko von Massenschadensersatzklagen, von Massenauskunftsverfahren, von Massenunterlassungsverfahren. Das heißt, eventuell zahlt man auch schon mal einfach als Goodwill an, wenn Kunden betroffen sind oder Mitarbeiter an einen überschaubaren Personenkreis, vielleicht um Schadensersatzverfahren zu vermeiden, dass man dann sagen kann, in einem Zivilverfahren ist jedenfalls Erledigung eingetreten. Wenn man auch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht etwas zahlt, kann das die Behörden auch sehr milde stimmen. Häufig sehen sie dann ein geringeres Verfolgungsinteresse. Man muss allerdings höllisch aufpassen, das ist jetzt definitiv kein Königsweg und auch nicht ganz so simpel, weil man sollte halt alles unterlassen, was wie ein Schuldeingeständnis verstanden werden kann.
Ja, klar.
Und das sind dann schon interessante Tage und Wochen, die man verlebt. Es sind auch keine Sachen, wo man zwei oder drei heißlaufende Verfahren parallel haben möchte. Wir haben glücklicherweise ein sehr gutes und sehr großes Team. Aber das geht dann auch bei allen Beteiligten, nicht nur bei den Vorständen und betroffenen Managern, etwas auf die Work-Life-Balance. Und dann ist es im Endeffekt rein vom Doing her so, man legt Einspruch ein,
ja.
Man begründet den Einspruch. Die Behörde prüft die Begründung. Wenn sie möchte, kann sie den Bußgeldbescheid zurücknehmen. Sie kann dann auch einen veränderten Bußgeldbescheid erlassen. Auch das bietet mögliche prozessuale Wege, wenn man eine Verständigung sucht. Sollte es diesen Weg nicht gehen, gibt die Behörde die Akten an die Staatsanwaltschaft ab. In anderen Rechtsgebieten könnte die Staatsanwaltschaft sagen, das überzeugt mich nicht, ich stelle das ein. Im Datenschutzrecht kann sie das nicht. Da gibt es eine Sonderregel im BDSG. Das führt jetzt nicht zwingend dazu, dass die Staatsanwaltschaft die Akte mit großer Liebe und Intensität prüft. Meistens reichen dies nach einem Zeitraum N, nach einer mehr oder minder liebevollen Prüfung ans Gericht durch.
Ja.
Dann kommt die spannende Frage, zu welchem Gericht geht es? Derzeit sind es ab 100.000 Euro geht es zum Landgericht. Das halte ich für sinnvoll. Wir haben jetzt ein Verfahren laufen, wo wir über 6 Hauptverhandlungstage von 9.30 Uhr bis 16 Uhr reden. Der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative zur Änderung dieses Verfahrens eingebracht, sodass auch über Millionen oder Milliarden Bußgelder die Amtsgerichte entscheiden würden, die ansonsten über Kleinstkriminalität und Straßenverkehr und Bußgeldknöllchen zu schnell, zu dicht, zu blau, zu voll, zu was auch immer.
Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, die Vorstellung. Ich stelle mir so vor, so 6 Hauptverhandlungstage so am Amtsgericht.
Ja, am Amtsgericht gibt es keine 6 Hauptverhandlungstage. Nee. Die durchschnittliche Verhandlungsdauer laut einem bekannten und sehr guten, auf juristische Inhalte geschulten KI-Tool und das einige gute Publikationen dazu ausgewertet hat, die durchschnittliche Verhandlungsdauer, also nur die eigentliche Verhandlung selbst, beträgt wohl danach zwischen 13 und 18 Minuten. Das ist nicht so viel. Ob das jetzt für ein Millionen- oder Milliardenbußgeld so richtig sinnvoll ist, da habe ich rechtlich größte Zweifel. Für uns Verteidiger wahrscheinlich kein Beinbruch, weil wie soll ein Amtsgericht in der Zeit einen Schuldspruch verhandeln und begründen bei der Komplexität, die da drin ist, auch wenn die sich Zeit freiblocken. Aber natürlich anders als eine Kammer kann das nicht arbeitsteilig sein, die Übung mit solchen komplexen Wirtschaftsverfahren vor den Amtsgerichten würde ich jetzt als eher überschaubar bewerten. Und vor allem, wenn man schaut, das ganze Bußgeldrecht ist ja dem Kartellrecht nachgebildet, da jetzt dem europäischen. Wenn bei uns das deutsche Bundeskartellamt eine Geldbuße verhängt wegen kartellrechtlichen Verstößen, die Höhen sind sich da fast nicht unähnlich, wenn man die 1,2 Milliarden gegen ein Unternehmen sieht, dann bleibt es sehr häufig dahinter zurück. Aber da gibt es halt dann das OLG Düsseldorf, das auf solche Verfahren spezialisiert ist für die erste Instanz. Und danach geht es dann für die Rechtsbeschwerde zum BGH. Ich persönlich glaube, bei Bußgeldern ab einer gewissen Höhe, ob das jetzt 100.000 sind, 500.000 oder 1 Million, das möge sich der Gesetzgeber überlegen. Wahrscheinlich ist 100.000 ist ja immer noch eine ganze Menge Geld, wenn man so ganz ehrlich ist.
Ja, schon.
Das heißt, ich finde eigentlich die jetzige Regelung sinnvoll. Man müsste eher überlegen, ob man nochmal eine Zusatzregelung macht, ab 10 Mill gleich zu einer spezialisierten Kammer beim OLG, beim Senat natürlich dann beim OLG. Und vielleicht Spezialzuständigkeiten ausbildet, das fürs Datenrecht, das ja auch mit anderen EU-Digitalrechtsakten spannende Bußgelder enthält, soweit die nicht von der Kommission verhängt werden. Insofern, also das ist dann, wie gesagt, diese weiche Amtsgericht oder Landgericht. Ich persönlich, auch wenn es für unsere Verteidigung vielleicht leichter wäre, das zum Amtsgericht zu drücken, habe eine klare Meinung, dass das nicht von Amtsgericht gehört. Das ist auch den Amtsrichtern gegenüber schrecklich unfair. Wann sollen die das denn noch dazwischen nehmen? Ja. Die haben eine unglaublich hohe Fallzahl.
Ja, das stimmt.
Also zwischen dem Ladendiebstahl und dem Rechtsüberholen hat, glaube ich, so ein Millionenbußgeld nicht viel zu suchen. Ja, und wenn es dann zu Gericht geht, dann schreibt man auch noch ein bisschen, die Behörde schreibt etwas und dann kommt es halt irgendwann zu mündlichen Verhandlungen. Wenn es nicht wie bei unserem Deutsche Wohnen-Verfahren vorher schon noch beim EuGH vorbeigetragen wird. Und ja, dann gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Also das ist dann sehr spannend. Also beispielsweise kann sowas dann zu ausführlichen Beweisaufnahmen, Sachverständigengutachten und Ähnlichem führen. Das sind spannende Verfahren.
Und du hast es ja vorhin auch schon kurz gesagt, das kann ja durchaus dauern. Nun hast du selber ja das Verfahren der Deutschen Wohnen schon erwähnt, das nun ja ein bisschen eine Never-Ending-Story ist, wenn man sich den Zeitrahmen anguckt. Wobei, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man auch redet. Das sind ja dann seit 2019 nun jetzt 6,5, 7, also wir sind dann jetzt im 7. Jahr. Das ist natürlich schon eine ganze Weile. Wobei es gibt durchaus auch andere Verfahren, die da durchaus mithalten können. Aber worauf muss man sich denn so einstellen als betroffenes Unternehmen? Also gibt es eine typische Dauer oder ist das auch wieder so ein Fall? Es kommt drauf an. Ich weiß, das ist eine typische Juristenaussage und das musste ja heute einmal in der Folge, musste ich sagen, es kommt drauf an. Aber was denkst du?
Nehmen wir das Beispiel, das du eben hattest, das schon beim EuGH war.
Mhm.
Es hat natürlich nur deshalb so lange gedauert, weil es einmal beim EuGH war, ein durchschnittliches Vorlageverfahren dauert zwischen 2 und 3 Jahren.
Ja.
Bis der EuGH dann seine Meinung sagt, ich glaube, oder 18 Monate habe ich auch mal gelesen, da variieren die Zahlen, die man lesen kann. Bei uns jedenfalls hat es lange gedauert. Naja, dann hast du ja auch spannende Situationen. Auf sowas muss sich dann ja auch eine Strafkammer durchaus vorbereiten.
Ja.
Weil nehmen wir unser Verfahren, da hatten wir unterschiedliche Fragestellungen. Eine war die der verschuldensunabhängigen Unternehmenshaftung, die zweite Vorlagefrage. Und naja, wenn das Kammergericht konnte diese Frage ja nur vorlegen, weil das entscheidungserheblich ist. Ansonsten kannst du halt nach 267 AEUV nicht vorlegen.
Mhm.
Das heißt, ich kann nicht irgendwelche abstrakten Rechtsfragen vom EuGH prüfen lassen, sondern ich kann die Auslegung des Europarechts nur dann vom EuGH prüfen lassen, wenn es für die Entscheidung relevant ist. Das Kammergericht hat auch auf Nachfrage nochmal bestätigt, das ist für unsere Entscheidung relevant. Der EuGH hat gesagt, es gibt keine verschuldensunabhängige Unternehmenshaftung. Und wenn jetzt das Kammergericht das selber für die Entscheidung doch als erheblich betrachtet hat, dann könnte ich durchaus nachvollziehen, wenn ein Landgericht sich fragt, müssen wir es jetzt allein schon aus dem Grund einstellen? Weil abgesehen davon, dass solche Bescheide häufig auch noch sehr komplex aufgebaut sind, nicht kurz sind und jedenfalls aus Verteidigersicht Potenzial für Fehlerfindung aufweisen können. Also diese Verfahren sind halt neu, muss man auch sagen. Also und da muss man auch ganz klar sagen, das ist in keiner Form irgendeinen Schuldzuweis. Diese Verfahren sind was komplett Neues. Der EuGH arbeitet mit einer, wie ich persönlich finde, wilden Analogie zum Kartellrecht der EU.
Ja.
Es ist völlig offen, wie weit die Analogie gehen soll. Im Zweifel, so wie der EuGH sich einlässt, allein für die Berechnung des Bußgeldrahmens, aber nicht des individuellen Bußgelds. Dann ist der Punkt, der EuGH hat sehr klar gesagt in seiner Entscheidung, auch jetzt in einer neuen Entscheidung aus Österreich wieder, also aus dem österreichischen Vorlageverfahren, dass Sanktionsadressat das Unternehmen sein kann und man die individuell handelnde Person, die einen Verstoß begeht, der zugerechnet werden können muss, nicht im Bußgeldbescheid benennen muss. Jetzt kann ich nur jedem empfehlen, wir Datenschützer finden uns ja alle sehr, sehr gut und sind der Auffassung, wir können vieles. Ich bin immer sehr froh, das ist einer der großen Vorteile bei einer Großkanzlei, du kannst halt immer mit extrem guten Spezialisten zusammenarbeiten und lernst viel von denen. Alle Strafrechtler, mit denen ich spreche, oder Bußgeldrechtler, sagen nur, du musst die Person nicht benennen. Wieso geht das überhaupt zum EuGH? Das ist im deutschen Recht genau das Gleiche, im österreichischen übrigens auch, nach dem, was ich höre, da bin ich noch weiter von weg. Nach § 30.4 Ordnungswidrigkeitengesetz habe ich eine selbstständige Unternehmenssanktion, sogenannte selbstständige Unternehmensbuße, Verbandsbuße. Da muss ich die Person nicht benennen. Das, was der EuGH da sagt, ist das, was wir im deutschen Recht seit Ewigkeiten machen. Und die Argumentation, man könne nach deutschem Recht keine Verbandssanktionen, keine Unternehmensbußgelder verhängen. Also wenn man mal so schaut, was es so in Deutschland in der Vergangenheit an Unternehmensgeldbußen, nicht nur im Kartellrecht, die machen das ja im Kartellrecht, also nach Geldbußen des Bundeskartellamts, die kriegen das irgendwie ganz erfolgreich hin und die Staatsanwaltschaften können das auch. Also vor dem Hintergrund muss man einfach sagen, wir haben hier ein Verfahren und auch das materielle Recht, die DSGVO. Ich weiß, es gibt einen sehr bekannten und von mir sehr geschätzten Professor, der gelegentlich mal meinte, dass die DSGVO sei unterkomplex. Das bezog sich aber auf die Regelungstiefe und nicht auf die Regelungstechnik. Und man muss auch sagen, jetzt insgesamt die armen Strafrichter, die mit sowas zu tun haben, weil ich kann jetzt auch nicht mal eben einen komplexen Untreuefall verhandeln, da habe ich nämlich keine Ahnung von. Und dann einem Strafrichter, weil das tut das Gesetz ja faktisch, deshalb bin ich so für diese Spezialzuständigkeiten, zu sagen, lies dich mal eben ins Datenschutzrecht ein. Ich habe dafür sehr lange gebraucht. Ich nenne jetzt keine Zeit, aber ich habe mich ins Datenrecht intensiv einarbeiten müssen. Und da jetzt zu sagen, so, jetzt machst du mal ein Bußgeld über einen zweistelligen Millionenbetrag und entscheidest da mal zu. Also ich glaube, da muss man sagen, man hat es ja auch bei den Abstimmungsprozessen auf europäischer Ebene gesehen, die zu Bußgeldern in Irland oder Luxemburg geführt haben oder auch in anderen Ländern. Das dauert halt alles eine Weile. Das wird irgendwann mal schneller werden, aber viel Rechtsprechung gibt es ja bislang auch nicht, an der man sich orientieren kann.
Stimmt.
Aber um deine Frage konkret zu beantworten, wenn es nicht nach Luxemburg zum EuGH geht, sind 2 bis 3 Jahre für ein streitiges Verfahren eine gute Hausnummer.
Ja.
Wie du eben schon gesagt hast, wenn es zum EuGH geht, kann es auch noch deutlich länger werden.
Ja.
Und nachdem sich der EuGH ja nur zu der Frage, ob man einzelne Personen im Bußgeldbescheid individualisieren muss, was man nach deutschem Recht nicht muss, insofern macht die Frage bedingt Sinn, und zur Frage der verschuldensunabhängigen Bußgeldhaftung geäußert hat. Da steht ja noch nichts dazu drin, wie beispielsweise Privacy by Design aussehen muss, wie beispielsweise Löschfristen aussehen müssen. Das sind alles Themen, die hat der EuGH noch nicht geklärt. Sowas kann auch 2 oder 3 Mal zum EuGH, wie ja der BGH in Zivilsachen bei anderen Verfahren schon gezeigt hat.
Ja, absolut berechtigter Punkt. Also du hast, das ist zwar jetzt vielleicht nicht gang und gäbe im Datenschutzrecht. Jedenfalls habe ich es noch nicht so oft beobachtet, aber natürlich ist das möglich. Also auch das Verfahren kann sich ja entwickeln und neue Fragen können aufkommen. Ob die jetzt dann wirklich so neu sind, ist dann eine andere Frage, aber das lasse ich vielleicht einfach mal so stehen.
Das ist immer ein guter Punkt, den du ansprichst, Laura. Das ist zum Beispiel der Grund, warum du immer auch auf dem Schirm hast, sogar wenn der Vorstand sagt, wir ziehen das durch, wir machen eine Konfliktverteidigung, wir machen das streitig, ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstens den Behörden gegenüber immer fair zu bleiben, weil die haben einen harten Job und einen komplizierten Job. Und wie gesagt, die kriegen von beiden Seiten Druck, genauso von den Unternehmen wie von den betroffenen Personen und von der Öffentlichkeit und von der Behördenleitung und von der Referatsleitung. Also das ist ein harter Job, den die haben. Das ist der erste Punkt. Zweitens, es hilft ohnehin, fair und nett zu bleiben, wenn es geht und sich nicht anders machen lässt.
Ja.
Nicht anders machen lässt. Da sollte eine doppelte Verneinung rein. Und man muss ja auch sagen, es macht auch Sinn, weil erstens sieht man sich mehrmals im Leben. Berufsleben ist kein Sprint, ist ein Marathon. Zweitens, wenn man ein gewisses Vertrauen hat, ich sehe es ja genauso, wenn ich zum Beispiel Behördenleiter, Referatsleiter, Sachbearbeiter habe, wo ich weiß, denen kannst du vertrauen, die machen jetzt, wenn sie eine Verwarnung haben, weil sie es dir gesagt haben, nicht noch ein Bußgeld hinterher. Ja. Das kann man Mandanten so spiegeln, sagen, ja, da ist ein Restrisiko, aber ich konnte diesem Sachbearbeiter bislang vertrauen oder dem Behördenleiter.
Mhm.
Nichtsdestotrotz möchte ein Vorstand meistens dann eine E-Mail, in der das drinsteht. Mhm. Idealerweise nicht nur von mir, sondern von der Behörde.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da insgesamt, so sehr man in der Sache streitet oder über Rechtsfragen, einen fairen Umgang miteinander bewahrt. Weil die machen ihren Job, ich mache meinen Job. Da ist erstmal in sich kein Konfliktpotenzial drin. Ich verstehe mich auch offen gestanden mit den Leitern, Leiterinnen von diversen Bußgeldstellen, wo man es nicht erwarten würde, von sehr gut. Ich schätze die auch menschlich und fachlich. Wir haben halt einfach andere Aufgaben. Ich bin hier nicht der Robin Hood, ich bin ja eher der Sheriff von Nottingham, wenn man es in der Bürgerrechtsperspektive sieht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist auch von der Strategie her, auch aus Unternehmenssicht, das total wichtig. Es kann ja irgendwas hochkommen, was wir vorher noch nicht gewusst haben. Oder irgendeine Evidenz tritt auf, ein neuer Sachverhalt kommt hinzu. Ruckzuck wird aus der schönen Konfliktverteidigung eine ganz weiche, geschmeidige, harmonische Frage nach dem Settlement.
Mhm.
Und auch unter dem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, total wichtig, dass man da zivilisiert und fair miteinander umgeht. Also der Fairness-Grundsatz steht nicht nur in 5.1a DSGVO. Ich glaube, der zieht sich auch durchs ganze Prozessgrundrecht.
Die Datenschutzblase ist sehr klein. Also die Personen, die damit spielen, das ist schon überschaubar. Damit meine ich nicht die tausenden betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sondern ich meine primär diejenigen, die hier sich gegenüberstehen, immer wieder. Das ist schon ein überschaubarer Kreis. Und ich glaube, hier wirklich eher von einem Marathon und einem längeren Zusammenarbeiten auszugehen, ist die klügere, ja, und einfach auch menschlich und respektvollere Variante. Außerdem verschieben sich Rollen auch gern mit unterschiedlichen Sachverhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, ganz generell.
Herausragende Behördenvertreterinnen sind in die Privatwirtschaft gewechselt.
Habe ich auch schon mal gehört.
Und also ich glaube, wir wären in Deutschland gut beraten, wenn wir es bei allem, was momentan die aktuelle Regierungsadministration dort nicht gut macht, wenn wir es hinkriegen würden, eine Sache aus USA uns langfristig abzuschauen, diese Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Zweigen der Justiz.
Mhm.
Also wenn ich einem US-Amerikaner erklären muss, wir setzen jemanden frisch nach dem zweiten Staatsexamen auf die Richterbank, eventuell ohne, dass er oder sie jemals ein Unternehmen von innen gesehen hat, weil er oder sie oder es sich das Studium nicht selber finanzieren musste, das ist für US-Amerikaner nicht nachvollziehbar. Wie kann das denn sein? Die Leute müssen doch erstmal, bevor sie Richter werden, ein paar Jahre in dem Job gearbeitet haben, um das zu verstehen. Damit will ich jetzt nicht das Berufsrichtertum in irgendeiner Form herabwürdigen, aber den Grundsatz, wenn man schon mal einen Konzern von innen gesehen hat, wenn man weiß, wie sowas funktioniert, ich finde, das hilft sehr. Das hat auch mir als Anwalt sehr geholfen. Und ich glaube auch, ja, wie du sagst, dass man auch mal einen gewissen Rollenwechsel hat. Also wir stellen beispielsweise durchaus auch bei Gerichten, wenn es sein muss, mal Auskunftsanträge und danach ist das Verständnis für die Rolle des datenschutzrechtlichen Verantwortlichen und der Transparenzpflicht meistens ein viel breiteres.
Verrückt. Das ist nicht gut. Wenn du auf deine Erfahrungen jetzt so schaust, der letzten Jahre, was siehst du denn so für typische Stolperfallen? So Sachen, die immer wieder falsch gemacht werden, vermeintlich vielleicht auch, also ich habe immer den Eindruck, wenn die Leute es besonders gut machen wollen, laufen sie häufig Gefahr, dass sie einiges übersehen. Oder, naja, gut meinen ist halt nicht gut tun, um das mal noch anders zu sagen. Was siehst du da, also wenn du so, ich sag mal so 3-4 Highlights bei dir und sagen wirst, da auf jeden Fall immer dran denken, das hast du so oft beobachtet, dass das jeder auf dem Schirm haben sollte.
Also mein persönlicher Favorit mit ganz großem Abstand ist einfach mal die Klappe halten. Mhm. Das ist jetzt, nachdem ich so viel erzählt habe, klingt das sehr widersprüchlich.
Nö, finde ich gut.
Aber gerade auch Berater, die nicht viel mit Behörden zu tun haben, haben häufig so diesen Ansatz, ich muss denen das erklären.
Mhm.
Auch im Rechtlichen.
Mhm.
Nein, muss ich nicht. Wenn ich in einem Bußgeldverfahren bin, habe ich das Recht zu schweigen. Und ich muss dann überlegen, ob es nicht ein Riesenfehler ist, jetzt auch noch mal eine große Geschichte zu erzählen. Wir haben ein Verfahren, ja, das haben wir mit einem Freispruch beendet. Da waren wir nicht alleine drin. Da war die andere Kanzlei, hatte den Ansatz, den Sachverhalt noch mal auf über 100 Seiten aufschreiben zu wollen. Da waren wir sehr dagegen,
ja,
weil ich schreibe nicht der Behörde den Sachverhalt auf. Da komme ich im Leben nie wieder weg von. Dann steht der Sachverhalt fest und ich kann nur noch im Rechtlichen verteidigen. Ich schreibe vielleicht die Sachen auf, die die Behörde falsch hat, wo es für uns vorteilhaft ist,
diese zu korrigieren,
anzusprechen, dass sie falsch ist.
Mhm.
Vielleicht macht sie auch Sachen falsch und das ist gar nicht so nachteilig. Also sehr restriktiv in der Kommunikation sicherlich. Viele Leute reden zu viel, wo sie einfach mal sagen müssten, nö. Häufig ein Fehler, den wir sehen, ist, ich habe schon angesprochen, dass Leute meinen, mit dem Bußgeldbescheid ist ja das Gespräch mit der Behörde vorbei.
Mhm.
Das weiß die Behörde, dass viele Leute so denken, haut gern Bußgeldbescheid raus und wartet neben dem Telefon. Was ruft er denn jetzt an?
Mhm.
Naja, und Nummer 3 in der Reihe ist es halt einfach, Entschuldigung, ich sag's einmal auf Hochdeutsch, eine scheiß Datenschutzstruktur zu haben, die Sachen nicht ordentlich organisiert und dokumentiert zu haben. Hast du schlechte Strukturen, hast du sie halt am Schuh.
Ja, also ich hätte tatsächlich aus Beratungssicht genau das mit reingebracht und gesagt, dass Prävention, also in Form von eben Compliance- und Datenschutzthemen einfach bearbeiten. Nicht, ich sag mal, der Hochrisikoansatz, wir machen erstmal gar nichts, außer es kommt wer. Ich meine, weiß gar nicht, ob diese Strategie von so vielen noch gefahren wird. Ich ganz tief drin hoffe ich nicht, aber wie du vorhin schon so richtig gesagt hast, Hoffnung ist keine gute Strategie. Von daher weiß ich das nicht so ganz genau. Aber wenn ich etwas habe und auf etwas zurückfalle, das vielleicht ja nicht perfekt ist, aber schon mal etwas, sind sie etwas darstellt, auf das ich ernsthaft zurückfallen kann in so einem Fall, das hätte ich tatsächlich auch unterstrichen. Da hat man den Bereich quasi, man macht es ja nicht präventiv im Sinne von, ich kriege dann so, wenn ich mal ein Bußgeld bekommen sollte, dafür habe ich dann eine gute Datenschutzcompliance, um gut dazustehen. Keine Ahnung, aber also vielleicht sagt das auch jemand.
Mhm.
Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber man könnte ja auch sagen, ich baue ein vernünftiges Datenschutzmanagement auf, investiere in Prozesse und Strukturen. Zum einen, weil ich es sowieso schon muss, aber zum anderen, weil es mich eben auch schützt, mich aber auch befähigt an vielen Stellen. Und sollte es dann also zu einer Konfliktsituation kommen, dann kann ich darauf zurückgreifen, was ja in allen Konstellationen für mein Dafürhalten so ist. Also nicht nur, wenn dann auf einmal das Bußgeld im Haus ist, sondern oder reingeflattert gekommen ist, sondern das gilt ja auch in anderen Strukturen, bei komplizierten betroffenen Anfragen zum Beispiel. Wenn ich dann damit erst anfange, wenn die betroffenen Anfrage da ist, ist ja auch, sagen wir mal, suboptimal.
Spät.
Mhm.
Nee, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, vielleicht, wenn man das noch ergänzen will, was du sehr richtig sagst, Laura, wenn man auch mal bei der Art, wie man Dinge dokumentiert, daran denkt, es kann durchaus sein, dass es nicht nur Wirtschaftsprüfer und interne Revision interessiert, sondern vielleicht noch viel wichtiger, eine Datenschutzbehörde, dort nicht nur das Technikreferat, sondern die Rechtsreferate und eine Behörde, das heißt auch mal bei der Struktur der Dokumentationsprozesse sich die Frage zu stellen, wird das eine große Strafkammer? Wird das eine Zivilkammer, wird das eine Verwaltungskammer überzeugen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dann hat man aber, glaube ich, auch so die wichtigsten goldenen Regeln beisammen. Und muss man auch ganz klar sagen, ich hatte es schon gesagt, der Behörde durchaus auch mal Gelegenheit geben, prozessuale Dinge zu tun, die später vorteilhaft sind. Eine strategisch gute Verteidigung von Anfang an planen, wenn man weiß, es wird problematisch. Eher frühzeitig in die Verteidigung einsteigen. Das sehen wir noch vielleicht als goldenen Fehler, den viele auslassen, aber dann hat man es auch.
Also ich nehme daraus, als Laura GmbH habe ich das Allermeiste richtig gemacht. Ich hätte euch einfach nur ein bisschen früher anrufen können. Das ist jetzt mein Resümee.
Ja,
Ja, ne?
Ich glaube tatsächlich zumindest selber zu wissen, wann man mehr im Datenschutz tun muss, präventiv und auf der Verteidigungsschiene. Und ich meine, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Die Datenschutzbehörden gucken immer mehr auch auf den AI Act, auf den Data Act und auf all die anderen Sachen. Da sind natürlich überall personenbezogene Daten dabei.
Absolut.
Die Datenschutzbehörden haben viele Jahre Erfahrung, damit sowas zu regulieren, zu kontrollieren und auch zu sanktionieren. Das heißt, ich glaube, wir werden im Datenschutz weiterhin viel Freude haben und auch viel Bußgelder und viele sonstige Verfahren.
Das glaube ich auch. Zumal die Bußgelder, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur AI Act anschaut, dann reden wir von gegebenenfalls noch viel höheren Summen, die ja durchaus, und das kann man ja durchaus sagen, also die Sanktionsgefahr, also die würde ein Bußgeldrahmen ausgeschöpft werden, das hat ja durchaus Wirkung auf nicht nur, also was die Befähigung und ich sag mal die Durchschlagkraft einer Behörde angeht, sondern natürlich auch auf Unternehmen. Das kann ja eine ernsthafte betriebswirtschaftliche Nenngröße sein, so ein Bußgeld. Und ich kann mich noch erinnern, ist jetzt ein bisschen off track, aber weil ich dazu dich schon mal gehört habe, viele sagen neben den Bußgeldern und das vielleicht nochmal so ein bisschen als Ausblick, in unserer Informationsgesellschaft ist das Argument so zugänglich, aber ich erinnere mich, und wenn ich mich falsch erinnere, dann korrigiere mich bitte, dass du dem widersprochen hättest, dass die Thematik Reputationsschäden nicht eine so entscheidende Größe wäre. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wir sehen, viele Leute haben an manchen Stellen durchaus eine gewisse Cookie-Banner-Fatigue, wie es so schön neudeutsch heißt.
Ja.
Was häufig mit dem eigentlichen richtigen Datenschutz verwechselt wird.
Mhm.
Aber ich glaube, man muss sich am Ende des Tages bei einem Vorgang fragen, kriege ich den in der Öffentlichkeit verkauft?
Mhm.
Mal als Beispiel, ich glaube, wenn Versicherungen, ein sehr betrugsanfälliges Geschäftsfeld in manchen Versicherungssparten, wenn Versicherungen sich untereinander austauschen, um sehr verdächtige Sachverhalte im Bereich der Prävention und der Aufdeckung aufzudecken. Also Betrugsprävention ist etwas, das der Sachverhalt erlauben muss. Das sagen auch unsere Erwägungsgründe zu DSGVO ausdrücklich. Und ich glaube, man muss tatsächlich gucken, so ein Thema ist meines Erachtens kein Reputationsthema. Dass man eine ordentliche Betrugsprävention macht, ergibt sich aus vielen Regeln bei Finanzinstituten, aus dem KWG, aus dem GWG, bei Versicherungen aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz, viele andere Regularien in dieser Richtung. Wir haben allgemeine Compliance-Vorgaben. Wir haben Regeln, was Vorstände prüfen müssen. Wir haben nicht zuletzt auch das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht, das Vorstände zu einer gehörigen Aufsicht verpflichtet. Ich glaube, man muss tatsächlich gucken, was kann ich von Sachverhalten her hinkriegen? Und was, wo sagen die Leute, ja, nee, das, sorry, aber das macht jeder so.
Mhm.
Und ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken, manchmal hat man in Publikationen jedenfalls, manchmal auch in Gesprächen, ein bisschen das Gefühl, dass einige doch den Datenschutz als Supergrundrecht bewerten. Das Gefühl kann man sogar manchmal bei EuGH-Entscheidungen kriegen, wenn andere Grundrechte gar nicht erst geprüft werden. Und insofern, ich glaube tatsächlich auch, dass man da an der einen oder anderen Stelle schauen muss, das ist ja auch nicht Job der Datenschutzbehörden, nur für einen starken Datenschutz zu sorgen, sondern für eine verhältnismäßige Austarierung der unterschiedlichen betroffenen Grundrechte. Und vor dem Hintergrund glaube ich tatsächlich, dass jetzt früh, also 2010, wenn man da einen Datenschutzskandal hatte, so nach 2010 bis 2018, huiuiui,
mhm.
Danach bekam es wahrscheinlich sogar noch steileren Peak, weil dann die DSGVO mit ihren Bußgeldern und was da alles passieren kann. Und mittlerweile ist es, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung auch durchaus abgeflacht, dass man einfach gucken muss, ich glaube, wenn es tatsächlich ein problematischer Sachverhalt ist, dann wird das immer zu massiven Rufschäden fürs Unternehmen führen. Ich muss gucken, berührt es die Qualität meiner Kernprodukte? Also bestes Beispiel, wenn ich ein Auto habe, das eine Datenschleuder ist, das ist wahrscheinlich nicht so hilfreich.
Nee.
Aber jetzt ein anderes Beispiel früher, oh, wir hatten eine Datenpanne, das müssen wir wegschweigen. Da sagen viele Unternehmen, ja, wir und 25.000 andere. Und was wir benutzt haben, war Standardsoftware. Sie war ordentlich gepatcht, sie war auf dem neuesten Stand.
Und es ist trotzdem passiert.
Und es ist trotzdem passiert. Das hat ja sogar der EuGH schon in seinen Entscheidungen eingesehen.
Ja, absolut. Ja, spannend. Und danke, dass du dich kurz mal auf diesen Sidetrack noch eingelassen hast mit mir. Ich fand das ganz spannend, weil das ganz häufig als Argument auch gebracht wird. Natürlich, wenn man in seinem Kerngeschäft oder weil es die Leute so berührt, so eine starke Verletzung ist, die sie vielleicht auch persönlich, ich glaube, Psychologie spielt einfach in solchen Sachen durchaus eine Rolle. Also kann ich da einen Bezug zu herstellen? Könnte ich das sein? Wenn ich also dreist meine Mitarbeiter überwache und ich...
Gutes Beispiel.
Das andere mit ab, dann können sich das andere auch vorstellen. Wie wäre das, wenn das mein Chef täte, etc. Ich glaube, sowas spielt einfach eine Rolle und häufig aber datenschutzrechtliche Sachverhalte recht abstrakt sind. Und wenn man dazu keine Beziehung herstellen kann, ich glaube, dann ist die öffentliche Wahrnehmung ganz automatisch abgeflaut. Aber gut, also das kennen ja auch andere Bereiche. Du hast vorhin häufiger das Kartellrecht referenziert. Ich glaube, da kennt man das durchaus und Lieschen Müller macht sich darum einfach keine Platte. Oder nicht so wirklich. Oder die machen das doch alle. Oder absolut. Was auch immer so der Gedanke dann dazu ist. Etwas plakativ jetzt, aber ich glaube, da ist was dran. Als letzten Punkt, lieber Tim, ich frage immer alle meine Gäste, wenn sie jetzt neugierig geworden sind, auf dich ganz persönlich, was du so machst. Aber auch einfach vielleicht, um das zu verfolgen. Ich habe ja so ein bisschen angeteasert, dass du in vielen spannenden Konstellationen tätig wirst. Hast du Leseempfehlungen? Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden? Was würdest du empfehlen? Erzähl mir alles.
Also ich persönlich nutze als Informationsquelle LinkedIn, seitdem sich eine früher aktive Datenschutzbubble auf einem anderen Medium als nicht mehr so zielführend erweist. Da ist mir zu viel Hetze und auch nicht so der Ton, den ich mag. Ich finde, LinkedIn hat sich für den deutschen und europäischen Datenschutz zu einem guten Portal entwickelt. Ich versuche, viel von dem, was wir machen, dort abzubilden. Viele Kollegen machen da super Sachen zu Bußgeldern. Ist Ehrenbajar auch immer jemand, der hervorragende Sachen postet. Kevin Leibold postet dort ganz große Sachen, sollte man folgen. Carlo Pilz. Und da gibt es einige, die unter dem Hashtag Team Datenschutz zu finden sind oder dort viel posten, die hervorragende Sachen machen. Es gibt, ich glaube, eine gute Leseempfehlung sind aktuelle, also ich glaube, man macht keinen Fehler, wenn man sich mit dem Data Act und dem AI Act insbesondere befasst. Wer es noch nicht so gesehen hat, auch DSA und DMA haben sehr viele datenschutzrechtliche Bezüge. Das heißt also, dem klassischen nur Datenschutzrechtler, was ich nie versucht habe zu sein, würde ich immer empfehlen, guckt, dass ihr auch auf die Welle mit den EU-Digitalrechtsakten den anderen kommt. Und ansonsten seht zu, dass ihr auch mal irgendwas lest, was nichts mit Recht oder Datenrecht zu tun hat. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die man berücksichtigen sollte.
Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar gut. Vielen Dank, Tim. Wie immer freuen wir uns natürlich auch auf eure Anregungen und eure Kritik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt auch eine Bewertung ab bei Apple Podcast oder Spotify. Empfehlt den Podcast auch gern an Personen weiter, die interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer werden könnten. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten oder Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also wie gehabt spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um kein Update mehr hier zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein, neben den wunderbaren Gästen steht mir auch Ole Wohlers zur Verfügung, der den Podcast produziert. Für mehr Infos und zum Datenschutz schaut gerne auf unserem Blog rein unter www.doktor-datenschutz.de. Außerdem findet ihr uns zusätzlich auch bei Blue Sky und Mastodon. Und an der Stelle ein ganz großes Dankeschön, lieber Tim. Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Austausch, ganz viel gelernt. Ich lerne immer ganz viel, wenn ich dir zuhöre. Und ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß beim Dr. Datenschutz-Podcast.
Hatte ich und vielen Dank für das gute Gespräch, Laura.
Danke dir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.